mach ne Weltreise, wir machen ne Weltreise und besuchen die Koalas.
Und wir nehmen dich direkt mit. Gemeinsam mit uns wirst du die schönsten Plätze der Welt entdecken. Und nicht nur das, ich zeige dir auch, wie du mit deinem Kind genau dasselbe machen kannst. Hier bekommst du eine extra Portion Mut, viele Ideen und jede Menge Inspiration rund um das Thema Alleine reisen mit Kind. Einmal von mir, aber auch von tollen Experten, die zu Gast sind. Ich bin Janina Breitling und ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Herzlich willkommen bei Berti on Air.
Ums Vastierst du und herzlich willkommen zur 19. Episode von Berti on Air. Immer noch Canggu, immer noch am gleichen Platz, wo wir auch letzte Woche waren und wo wir auch die nächsten Wochen noch bleiben werden, weil es einfach so schön ist und wir uns hier so wohl fühlen. Und es ist einfach wirklich ein richtig, richtig schöner Platz hier auf Bali, an dem wir uns einfach wahnsinnig wohl fühlen. Deswegen halt auch diese Woche wieder aus Canggu. Und ich hoffe, das passt jetzt, weil bei uns nebendran wird gerade ein weiteres Haus gebaut. Deswegen gibt es irgendwie im Hintergrund teilweise so ein paar Geräusche. Ich habe jetzt extra ein bisschen gewartet, weil die da gerade, ich glaube, eine Pause machen. Und davor ging es nämlich vorher ab mit irgendwelchen Hammergeräuschen und Sägen und was weiß ich alles. Hier in Canggu wird nämlich gerade super viel gebaut, was auch ein bisschen traurig ist eigentlich. Also man merkt schon, dass das jetzt hier, dass der, ich hoffe nicht Massentourismus, aber ich denke, dass hier schon einiges an Tourismus in den nächsten Jahren herkommen wird. Deswegen bauen die hier gerade ganz fleißig und es ist irgendwie ein bisschen traurig, weil ich glaube wirklich, dass wir jetzt noch so die letzte schöne Phase des ursprünglichen Canggus miterleben dürfen. Und irgendwie deswegen will ich hier auch nicht weg, weil ich denke, wahrscheinlich, wenn wir irgendwann wiederkommen, es wird halt nicht mehr so sein. Und ist so ein bisschen blöd. Also hier haben sie jetzt gerade auch die Straße die letzten Tage aufgerissen und machen die ganz neu. Und nebendran wird was gebaut und daneben wird irgendwie ein neues Haus gebaut, ein neues Hotel, glaube ich. Und dann noch ein anderes in der Straße. Also hier geht's ganz schön ab. Und es ist ja cool irgendwie, dass sie sich weiterentwickeln. Aber auf der anderen Seite natürlich auch traurig, weil halt so dieses ursprüngliche Canggu wahrscheinlich bald so nicht mehr existieren wird, wie wir es jetzt hier noch kennenlernen dürfen. Also wundere dich aber nicht, wenn im Hintergrund irgendwie ein paar Geräusche anfangen werden. Ich hoffe, das passt und ich hoffe, sie machen jetzt eine Pause, damit ich das ganz in Ruhe dir einsprechen kann. Heute geht es ein bisschen um die spirituelle Seite von Bali, so ein bisschen ja um die Zeremonien, was wir hier alles so mitkriegen. Und ja, es ist wirklich interessant, weil dieses ganze Spirituelle tatsächlich mit den vielen Göttern und tatsächlich auch mit diesen Zeremonien, das ist halt so präsent die ganze Zeit und das ist überall, also man kann gar nicht anders, als auf diesen spirituellen Pfad hier so ein bisschen gebracht zu werden, weil man das überall sieht und es ist ganz natürlich und das Schöne ist, es ist total unaufdringlich, also es nervt hier niemand rum mit irgendwelchen Tempelsachen oder sonst was oder es versucht halt auch niemand, ja, uns hier reinzuziehen in diese Religion. Es passiert halt ganz automatisch, wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt. Also wir waren ja schon in einigen Tempeln, haben die besucht und versuchen halt uns da auch anzupassen und wissen ungefähr, wie wir da beten müssen und wie wir den Segen empfangen können. Und die sind halt total überrascht, wenn man da wirklich so mitmacht und freuen sich halt einfach total. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass das so, ja, so aufdringlich ist. Es gibt's ja in anderen Ländern, habe ich das schon erlebt, dass die Religion ein bisschen aufdringlicher war und hier auf Bali ist das halt so angenehm, weil es ja ganz entspannt abläuft und jeder kann halt an diesem ja spirituellen oder auch religiösen Leben teilhaben, aber man muss es nicht machen. Und das ist halt wirklich interessant, weil gerade hier in Canggu ist es so ein wahnsinnig spannender Mix. Wir waren ja erst in Ubud und dann in Amit lange Zeit und das war schon viel spiritueller als jetzt hier in Canggu. Da merkt man schon so ein bisschen eher diesen Einfluss vom Surfen und von diesem Surfer-Style. Und das ist eigentlich ganz, ja, es ist interessant, weil es auf der einen Seite trotzdem dieses spirituelle Leben hier gibt. Es gibt ganz viele Tempel und man hört überall die Zeremonien und es ist einfach Teil des Alltags. Aber auf der anderen Seite laufen halt ja alle mega cool tätowiert mit ihren Surfbrettern rum und skaten hier rum und gerade auch die Einheimischen. Selbst in diesen Sarongs oder in dieser Kleidung, die sie auch für den Tempel anziehen, sieht man sie dann halt irgendwie hier rumlaufen mit dem Skateboard teilweise unterm Arm. Und das ist schon irgendwie ganz witzig. Also es wird selbst von den Jugendlichen oder von den Jüngeren als ganz normal betrachtet. Und das ist echt schön zu sehen. Auf Bali die Religion, hier ist eher so ein Mix aus verschiedenen Dingen. Also es gibt einen sehr hinduistischen Teil, der aber auch mit Buddhismus gemixt ist. Und dann gibt es eine starke Ahnenverehrung. Also es wird sehr viel auch an die Toten gedacht und die werden sehr stark verehrt. Und dann halt auch mit Naturreligion. Also es gibt hier, steht, der Fokus ist ganz klar auf die Natur und auf dieses ganze, was uns umgibt, gerichtet. Und ganz wichtig für die Balinesen, das sind so die Gegensätze. Also es gibt zum Beispiel etwas, das nennt sich Segara Gunung. Und das ist der Gegensatz zwischen Bergen und Meer. Und teilweise, wenn am nächsten Tag irgendwie eine wichtige Zeremonie ist, dann muss man am Tag zuvor auch ins Meer und sich dort im Meer baden und waschen, dass man dann am nächsten Tag an der Zeremonie teilnehmen kann. Also das haben wir auch schon gemacht und wir wurden da auch schon drum gebeten. Ein balinesischer Freund, der wusste, dass ich am nächsten Tag mit ihm in den Tempel gehen möchte und der hat mich dann tatsächlich auch gebeten, dass ich am Abend zuvor nochmal ins Meer gehe und wirklich wie so ein Reinigungsritual mache und mich quasi im Meer nochmal reinwasche, damit wir halt am nächsten Tag diese Zeremonie im Tempel gemeinsam machen können. Und das ist eigentlich, ja, das finde ich ganz schön, so diese Gegensätze. Also es ist halt hier wirklich alles, sie versuchen es sehr auszugleichen, verschiedene Sachen. Also es gibt halt nicht nur gut, nicht nur schlecht, sondern es wird immer dieser Mittelweg auch versucht, zu gehen. Und das ist irgendwie was ich ganz, ganz nett hier finde. Also es macht irgendwie Spaß, das so mitzubekommen. Und deswegen Segara Gunung ist etwas, das wir schon recht schnell gelernt haben. Also Berge und Meer, diese Gegensätze, die für den rituellen Alltag sehr, sehr wichtig sind. Was auch spannend ist, und am Anfang haben wir uns gewundert, was das wohl ist. Es liegt ganz viel auf der Straße liegen und auch vor den Häusern liegen so kleine Körbchen, die teilweise aus Bananenblättern oder auch aus Kokosblättern zusammengeflochten werden. Und in diesen Körbchen sind dann immer kleine Blümchen oder nochmal auf einem extra Bananenblatt liegt ein bisschen Reis. Und das sind halt so Offerings, also es sind so kleine Gaben, so Opfergaben, die sie den Geistern geben. Und für diese Offerings gibt's auch immer in jedem Haus noch einen extra Schrein, also wie so eine kleine Kiste, die irgendwo an der Wand hängt oder irgendwo steht. Und da werden halt auch immer diese Offerings reingelegt, also zum Beispiel Süßigkeiten oder Obst, oft auch ein bisschen Wasser, Räucherstäbchen. Und das ist hier ja ganz normal, dass einmal am Tag eigentlich jemand rumgeht. Das machen, ich glaube, sogar nur die Frauen. Genau, ich habe bis jetzt noch gar keine Männer so richtig gesehen, die das machen. Nee, eigentlich nur die Frauen. Die haben dann so runde Tabletts. Und auf diesen Tabletts sind diese kleinen Körbchen, liegen halt bereit. Und dann laufen sie überall hin im Wohnkomplex, wo halt irgendwie ein kleiner Tempel ist oder wo dieser kleine Schrein ist. Und dann legen sie das dahin und besprenkeln das dann mit Wasser und fuchteln dann so ein bisschen mit den Räucherstäbchen davor herum und segnen das halt. Und das sind halt die Opfergaben für die Geister, für die Guten und für die Schlechten. Also beides, dass beide besänftigt werden. Die Schlechten sollen besänftigt werden und die Guten, die sollen halt irgendwie erfreut werden. Und dafür sind diese Offerings. Und dadurch, dass die überall auf der Straße liegen, latscht man da teilweise auch einfach drauf. Und am Anfang dachte ich mir, oh Gott, wir können doch da nicht drauf treten. Aber manchmal passiert das halt, wenn man ja nicht die ganze Zeit auf den Boden schauen kann. Aber ist ganz okay. Also alle fahren da auch mit dem Roller irgendwie drüber. Das ist jetzt nicht so das Riesending. Und abends habe ich schon oft miterlebt, dass dann wirklich die halbe Familie vor dem Haus sitzt und sie dann diese Körbchen aus Bananenblättern oder aus Kokosblättern zusammen basteln. Das ist auch gar nicht so einfach. Ich habe das auch mal probiert. Die werden dann mit so kleinen Spießen irgendwie zusammengehalten und das ist richtig, richtig Arbeit eigentlich, das zu machen. Und da sitzen sie dann abends zusammen und basteln diese Dinger zusammen und ist irgendwie wie so ein Familienevent, was eigentlich ganz nett ist, diese kleinen Offering-Körbchen zu basteln. Die Idee, etwas an die Götter zurückzugeben, finde ich eh auch ganz schön. Also diese Form von Dankbarkeit. Es ist hier wirklich viel, hat hier viel mit Dankbarkeit zu tun, dass man sich erkenntlich zeigt für das, was man hier hat. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. Einfach, dass man was zurückgibt und sich dankbar zeigt. Und deswegen mag ich das auch mit den Offerings total gerne. Was auch total spannend ist, wir waren in Ahmed bei einem Freund eingeladen zum Kaffee trinken. Und wir waren eigentlich nur zu dritt oder zu viert, weiß gar nicht mehr. Also irgendwie zu dritt oder zu viert waren wir. Und dann hat er den Kaffee zubereitet und kam aber mit einem Tablett aus der Küche, auf dem irgendwie 8 oder 9 solcher kleinen Kaffeegläser standen. Und ich habe mich erst gewundert, hä, was ist das denn? Und dann waren halt 4 Gläser für uns und die restlichen hat er auch an den verschiedenen Orten in seinem Haus verteilt, also wo er dann was zurückgeben möchte an die Götter. Und das war ganz normal. Ich habe mich erst gewundert, aber ihn hat es dann eigentlich gewundert, dass ich mich gewundert habe, weil es wirklich ganz, ganz normal hier ist, dass man etwas zurückgibt. Und das finde ich wirklich was sehr, sehr Schönes für das, was wir erhalten hier jeden Tag, einfach sich erkenntlich zu zeigen und etwas zurückzugeben. Was so ein bisschen schwierig war, aber auch total spannend, war eine Totenzeremonie, die wir in Ubud besuchen durften. Das war ein ziemlich großes Event. Das hatten irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Leute da im Endeffekt das besucht haben, aber hier ist es gang und gäbe, dass die Toten, sie müssen verbrannt werden, damit die Seelen frei sind, damit sie halt in ein neues Leben übertreten können oder generell wieder frei sind. Dafür müssen die Toten verbrannt werden und da gibt es dann spezielle Totenzeremonien. Und diese Zeremonien sind halt mal kleiner, mal größer. In Ubud war das eine recht große Zeremonie, wo ziemlich viele Familien dran teilgenommen haben. Und für diese große Zeremonie wurden dann teilweise die Verstorbenen, die schon vielleicht 1 oder 2, vielleicht auch 3 Monate vorher verstorben sind, die wurden wieder ausgegraben tatsächlich. Also die wurden wieder aus ihren Gräbern ausgegraben, die Knochen. Die werden dann mit Zitronenwasser gesäubert und abgewaschen. Und das ist auch was ganz, ganz Normales. Also ich fand es irgendwie auch am Anfang so ein bisschen spooky, aber es ist ganz normal, dass man das macht. Und dann werden die eingehüllt in so weiße Leintücher und dann ist die ganze Familie gemeinsam, ist wie so ein, ja, so ein bisschen wie so ein Karnevalszug, laufen die da dann lang zu dieser Zeremonie und haben dann irgendwie 2, 3 Jungs tragen dann diesen Beutel mit den Leichenteilen drin. Andere tragen ein Foto oder Opfergaben oder sonst was. Und dann sind bei dieser Totenzeremonie ganz viele Pferdefiguren aus Pappmaché oder aus Pappe, die ungefähr, ich würde mal sagen, 2 Meter, 2,50 Meter hoch sind, aufgereiht. Und jeder Tote, jede Familie hat halt wirklich so ein Pferd. Und da wird dann der Tote reingelegt. Also da werden die Leichenteile reingelegt. Da werden teilweise aber auch Opfergaben mit reingelegt. Viele Hühner werden da dann irgendwie mit dran gebunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was dann mit denen passiert. Ich habe dann auch nicht so genau hingeguckt. Aber das ist ganz normal hier gewesen. Dann werden die auch so besprenkelt und irgendwie alle stehen da rum. Und das ist ein Riesenevent. Ich fand es ein bisschen befremdlich, ehrlich gesagt. Also es war erstmal sauheiß, als wir da waren. Und es waren so viele Leute und es hat halt leider auch ein bisschen eklig gerochen. Also es war halt dieser süßliche Geruch lag in der Luft. Und ich habe am Anfang, habe ich es noch nicht so gecheckt, was in diesen weißen Tüchern halt eingehüllt ist. Ich glaube, ich wollte es nicht checken und danach habe ich es mir halt erklären lassen. Und meine Freundin Kadeen, für die war das aber auch ganz normal. Also für mich war es halt echt ein bisschen spooky, aber sie hat das dann erzählt, was das ist und warum, wieso, weshalb und es war ganz normal. Und naja, es hat halt einfach ein bisschen komisch gerochen. Und dann, genau, wenn dann alle versammelt sind und die ganzen Opfergaben und so in dieses Pferd reingetan werden, dann wird das irgendwann angezündet und dann ist das halt wirklich so ein Riesending. Also die brennen dann halt total lichterloh, diese ganzen Pferde, die da aufgereiht sind und dann haben die Seelen die Möglichkeit, ja, dann irgendwie weiterzuziehen. Und wir haben hier in Canggu, also obwohl dieses Erlebnis natürlich ein bisschen komisch war und ein bisschen befremdlich und ich musste da dann auch irgendwann weg. Also mir wurde es dann auch echt ein bisschen too much. Maxi fand es ganz spannend, weil es halt ein riesen trubeliges Ding war mit Kindern und allem und Musik, aber ich weiß nicht, ich fand es dann ein bisschen, also mir war es nichts und es war halt einfach auch so heiß, dass wir dann irgendwann da weggegangen sind. Aber es war trotzdem eine tolle Erfahrung, das zu sehen. Mega, mega spannend. Und wir haben hier auch in Canggu mal was gesehen, auch so eine Art Totenzeremonie, allerdings nur von einer einzelnen Familie. Da wurde der Sarg einer Verstorbenen auf so einem großen Wagen transportiert, hier die Straße entlang. Und genau, obendrauf war halt dieser Sarg. Der lag da oben drauf dann mit einem großen Bild. Die Kinder, die wurden mittransportiert, also die lebenden Kinder wurden halt irgendwie da auf den Wagen mit draufgesetzt und sind damit gefahren. Die anderen sind rundherum gelaufen beziehungsweise haben den Wagen angeschoben. Im Hintergrund waren so ein paar Leute mit Musikinstrumenten, die eine ganz fröhliche balinesische Musik gespielt haben. Die sind hinterhergegangen und es war echt interessant, weil die Gesichter der Familienangehörigen, die waren halt überhaupt nicht traurig. Bei uns ist es ja eher, ja, gang und gäbe, dass wir halt weinen, wenn wir bei einer Beerdigung sind. Und hier, die haben das total gefeiert. Also die waren total gut drauf und sind da mit ihren Musikinstrumenten rumgesprungen und haben das wirklich gefeiert, dass es halt weitergeht, ja, dass jetzt das nächste Level irgendwie anbricht für diejenige. Das war eine Oma, also da war halt dann so ein Bild von einer älteren Frau, dass das nächste Leben für die anbricht. Und das ist schon auch toll, sowas zu sehen. Ich finde, bei uns zu Hause wird mit dem Tod schon teilweise ein bisschen vielleicht sogar schwierig umgegangen. Es wird alles so ein bisschen verheimlicht, finde ich. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wenn irgendjemand mal gestorben ist, dass ich dann wirklich diese Leiche auch gesehen habe oder dass wir die Leiche danach gemeinsam gewaschen haben oder so. Das wird bei uns ja, so habe ich das Gefühl, immer ein bisschen abgeschoben. Und deswegen hat das auch so einen leicht für mich gruseligen Charakter immer gehabt, weil das halt was ist, was für mich nicht greifbar war. Und hier gehört das einfach mit dazu. Also wenn jemand stirbt, dann wird das zelebriert. Dann wird das gefeiert. Das liegt natürlich auch daran, dass sie denken oder dass sie daran glauben, dass es weitergeht. Deswegen müssen sie ja nicht so traurig sein. Und wer weiß, vielleicht wird das nächste Leben sogar besser. Aber generell hat das mehr so einen, ja, einen Aspekt, der einfach dazugehört. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und es hat mich wirklich verwundert, wie fröhlich sie in Canggu und auch eigentlich in Ubud bei der Totenzeremonie, ich habe niemanden gesehen, der da geweint hat. Also die waren alle total gut drauf und haben es so akzeptiert, wie es ist und haben es gefeiert. Und es war halt einfach so ein gesellschaftliches Event, an dem sie alle teilgenommen haben. Und so war das hier in Canggu auch. Also keine traurigen Gesichter, währenddessen sie halt den Sarg mit der Oma drin hier, ich glaube, dann wahrscheinlich auch zu irgendeiner Verbrennungszeremonie gefahren haben. Das war ganz spannend. Also hier ist wirklich einiges mit spirituellem Leben und Religion und das kommt hier alles irgendwie zusammen und es ist einfach schön, wenn man sich da ein bisschen drauf einlässt und da ein bisschen mitschwimmt auf dieser Welle. Da kann man wirklich sehr, sehr viel lernen. Das Spannendste, was wir hier erlebt haben oder was ich hier erlebt habe in Bezug auf Spiritualität, war mein Besuch beim Wunderheiler in Ahmed. Und zwar, ja, habe ich einen Wunderheiler besuchen dürfen, einen Balinesen. Ein anderer balinesischer Freund hatte mich damit hingenommen, weil das einfach nur so eine, also es ist halt nichts Touristisches, da kommen auch normalerweise keine Touristen hin, aber ich hatte den Madir gebeten, er hatte mir davon erzählt, dass er jemanden halt kennt in dem Dorf, der Wunderheiler ist und seine Familie, die gehen da immer hin, das ist ganz, ganz normal für die und ich habe dann halt gefragt, ob ich da vielleicht auch mit hingehen darf und dann hat er gesagt, ja, können wir machen und dann sind wir halt zu diesem Wunderheiler gegangen, der mitten im Dschungel wohnt, also so ganz abseits und man darf dem kein Geld eigentlich geben, wir haben dann Kaffee und Zucker gekauft. Und in diese Kaffee oder in diese Tüte, wo Kaffee und Zucker drin war, habe ich dann ein bisschen Geld mit reingelegt. Das passt dann schon, aber man darf es ihm halt nicht übergeben. Aber ich fand es ganz gut, mich da erkenntlich zu zeigen. Und dann sind wir da halt hingefahren mit dem Roller, mitten in die Pampa. Und dann, ja, war das so ein irres Erlebnis. Also das war dann wie so ein, ja, so 3-4 Hütten standen da rum. Und in der Mitte war nur so ein ganz, ganz einfacher Lehmboden und ganz viele Hühner sind rumgerannt. Und ich habe halt gedacht, oh Gott, was erwartet mich da wohl? Und dann sind die Kinder da rumgesprungen und es war eine ganz gelöste Atmosphäre, total nett. Und auf der linken Seite war dann wie so ein Podest. Da haben dann ganz viele gesessen, ganz viele aus dem Dorf und dann halt dieser Wunderheiler in der Mitte. Oh, und als ich den gesehen habe, das hat mich echt voll gepackt. Also der hatte eine Ausstrahlung, um den herum schwebt halt echt so viel. Das ist mich echt so ein bisschen hui. Ja, einfach gepackt hat, aber auf eine nette Art und Weise. Also es war jetzt nicht so, dass ich eingeschüchtert war, sondern ich habe mich gleich total wohl gefühlt. Und der sieht schon relativ alt aus. Der ist erst 40 ungefähr. Hat ganz, 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 ganz lange Dreadlocks, die er zu so einem Turban geflochten hat, mit einem Tuch drumherum. Und er sieht wirklich sehr, sehr alt aus und sehr mitgenommen. Und es liegt daran, anscheinend kommt er aus einer sehr schwierigen Familie. Also die Familienverhältnisse, in die er hineingeboren wurde, sind wohl relativ schwierig gewesen. Und er hat sich aus irgendwelchen Gründen dreimal versucht, das Leben zu nehmen. Und dreimal hat es nicht geklappt. Also irgendwie, ich glaube, er wollte sich erhängen und dann ist der Baum abgebrochen und der Strick ist gerissen und so weiter. Und dann ist ihm im Traum erschienen, dass er halt heilen kann. Aber er darf dafür und das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aus dem westlichen Blickwinkel, aber hier ist es total normal, er darf halt dafür seine Haare nicht abschneiden, weil wenn er seine Haare abschneidet, dann wird er sterben. Und deswegen hat er auch diese Dreadlocks auf dem Kopf. Genau, und im Traum ist ihm dann halt erschienen, dass er mit anderen Seelen sprechen kann. Und also dann waren wir da und dann saß er da und wir haben uns dann erstmal an einen anderen Tisch gesetzt und dann kam seine Frau, die hat uns dann Kaffee angeboten und wir haben zusammen Kaffee getrunken und irgendwann stand er dann auf und auch diese Atmosphäre mit den Einheimischen, wie er da gesessen hat, die haben sich halt unterhalten, er hat dann an irgendwelchen Leuten so ein bisschen rumgefummelt, hat da irgendwie was gemacht und es war aber eine total gelöste Atmosphäre, also nichts Komisches oder so, es war total normal. Und dann kam er halt irgendwann zu uns rüber und hat zu mir gemeint, jetzt sei halt die Seele da, die mit mir sprechen kann. Weil er hat anscheinend 9 Seelen in sich, also von seinem Körper können verschiedene Seelen Besitz nehmen und je nachdem, welche Seele das dann gerade ist, die kann dann mit der Seele des Gegenübers kommunizieren, also in dem Fall mit mir. Der ist dann aufgestanden und meint, okay, jetzt sei halt die Seele da, die mit meiner kommunizieren kann. Und er spricht auch kein Englisch, er hat dann immer Balinesisch zu Made gesprochen und Made hat es mir dann auf Englisch übersetzt. Und wenn er mit sich selber spricht, der Wunderheiler, also wenn er irgendwie irgendwelche Laute abgibt, dann ist es tatsächlich noch nicht mal Balinesisch. Also das ist dann nochmal eine andere Sprache. Also er übersetzt es dann selber quasi aufs Balinesische und dann ging es über Made dann halt ins Englische. Und dann ist das Spannende, man muss ihm nicht sagen, und ich hätte es wirklich nicht geglaubt. Also ich bin, was sowas angeht, schon auch offen und ich glaube an sowas. Aber es hat mich wirklich aus den Latschen gehauen, weil er hat mich nur angeguckt und er konnte mir komplett meine Vergangenheit, also das auch eine ganz nahe Vergangenheit, das, was die Tage zuvor passiert war, hat er mir einfach gesagt. Ohne, dass ich eine einzige Frage gestellt habe, ohne, dass er irgendwas von mir wusste, er hat mich nur angeguckt. Und hat anscheinend mit meiner Seele kommuniziert und die hat ihm ganz viel erzählt, was die letzten Tage oder auch ein bisschen weiter davor bei mir abgegangen ist. Und das hat er mir dann erzählt und ich konnte es nicht glauben. Also ich habe tatsächlich auch ein bisschen angefangen zu zittern, weil es mich so geflasht hat. Aber er hat mir das dann erzählt und dann, wie gesagt, ich musste nichts fragen. Es ging dann einfach von ihm aus. Er hat dann ein bisschen erzählt, was bei mir gerade war, was bei mir ist und was bei mir sein wird. Und ich habe dann irgendwie 2, 3 Sachen mal nachgefragt, die er dann beantwortet hat. Aber er wusste einfach, also er wusste alles. Er wusste, was bei mir im Leben gerade abgeht, ohne dass wir uns davor mal getroffen haben. Und das war schon, also das war wirklich, es hat mich wirklich umgehauen. Und teilweise, also es ist jetzt schon ein bisschen her, das war in Amel, das mag jetzt vielleicht über einen Monat schon her sein oder sogar 6 Wochen. Und einige Dinge, die er mir damals gesagt hat, sind tatsächlich jetzt auch schon eingetreten. Er hat mir so ein paar Sachen konkret tatsächlich auch genannt und die sind teilweise schon eingetreten, ohne dass ich sie forciert habe. Ja, und das war das Wunderheiler-Erlebnis. Also was er konkret gesagt hat, das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil es sehr, sehr privat und sehr persönlich war. Aber es war wirklich der Kracher. Dadurch, dass er mir die Vergangenheit so präzise aufzählen konnte oder mir ganz genau sagen konnte, was da abging, habe ich ihm dann natürlich sehr viel geglaubt. Und er hat dann irgendwann auch nochmal meine Hände in seine Hände genommen und hat die sich angeschaut und hat da dann noch was zugesagt, was auch total zugestimmt hat. Was auch total gestimmt hat, genau. Was jetzt halt gerade ist und was er auch nicht wissen konnte. Und ja, das war mein Erlebnis mit dem Wunderheiler und das hat mich so geflasht und am nächsten Tag ging es mir körperlich nicht so gut. Ich war total müde und mir hat alles wehgetan irgendwie, meine ganzen Knochen haben mir wehgetan und ich habe mich gefühlt wie bei so einer Grippe. Und das habe ich dann wiederum dem Made erzählt und der meinte, dass das ganz normal ist, weil diese Kommunikation zwischen unseren Seelen ist halt für meinen Körper auch wahnsinnig anstrengend gewesen, weil ich das noch nie gemacht habe. Und deswegen musste ich mich dann an dem Tag, da waren dann alle auch sehr behutsam mit mir und ich durfte mich dann ausruhen und ein bisschen entspannen und das hat dann auch sehr, sehr gut getan. Genau, so viel zur Spiritualität hier auf Bali. Man muss dafür natürlich ein bisschen offen sein, aber es ist einfach schön, dass das wirklich nicht nur auf so eine abgefreakte Art und Weise hier vonstatten geht, sondern dass das was ganz Normales ist. Und das muss ich sagen, genieße ich total. Und auch für die Kinder ist es normal. Selbst der Maxi im Kindergarten. Gerade heute hat er wieder erzählt, die waren irgendwie im Tempel und haben eine Zeremonie gemacht. Und dann tanzen sie da wohl so rum. Das ist was ganz Normales für alle. Also, und das finde ich eigentlich ganz schön, weil es eine sehr harmonische Art von Religion ist, habe ich das Gefühl. Also es ist eine sehr, sehr liebevolle Art und das macht schon Spaß, da irgendwie mit dabei zu sein und damit Einblicke zu erhalten. Das ist, ja, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Okay, ich hoffe, das war nicht so abgefreakt, vor allen Dingen der letzte Teil mit dem Wunderheiler. Aber es war wirklich ein tolles, tolles Erlebnis. Also ich bin sehr, sehr dankbar dem Made, dass er mich da mitgenommen hat. Und ich habe danach noch einige Geschichten von anderen gehört, was er da wohl gesehen hat und was da abgegangen ist. Schon sehr, sehr spannend. Und ich meine, es wird nicht ohne Grund, wird Bali die Insel der Götter genannt. Also hier ist schon einiges los und das spürt man. Und hier sind wirklich viele Energien. Und das sage nicht nur ich, weil ich vielleicht spirituell bin, sondern das sagen auch ganz viele andere, die nicht spirituell sind. Und das hat schon was. Also es ist schon ein sehr, sehr besonderer Ort, der auch stark verändert. Das merke ich auch. Nicht nur mich und nicht nur Maxi, sondern auch die Leute um uns herum. Das macht schon was mit einem, aber ich finde es spannend. Ich gucke da gerne zu und beobachte das und nehme es gerne auf. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen. Wenn dem so sei, dann freue ich mich natürlich wieder über eine Bewertung oder einen Kommentar oder eine E-Mail oder was auch immer. Und den Beitrag zu dieser Podcast-Folge, denn ich habe da auch einen Beitrag geschrieben, den findest du auf meinem Blog auf www.bertimussmit.de. Und da habe ich das alles nochmal niedergeschrieben und auch noch ein bisschen was anderes. Also wenn du Lust hast, würde ich mich freuen, wenn du da vorbeischaust und dir den Artikel noch anschaust. Ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz schöne Woche. Maxi und ich gehen jetzt noch zum Strand eine Runde baden. Genau, Maxi war heute Morgen im Kindergarten. Ich bin gesurft und danach waren wir essen und ich habe ein bisschen was gemacht. Und jetzt gehen wir halt noch an den Strand baden und treffen uns heute Abend noch mit Freunden. Und da freue ich mich drauf. Es wird ganz schön. Hab eine wundervolle Woche und ich freue mich, wenn wir nächste Woche wieder voneinander hören. Beziehungsweise wenn du von mir hörst und ich vielleicht im Anschluss von dir lese in Form einer E-Mail oder eines Kommentares. Also, bis dann. Tschüss.